Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge soll es um eine Reportage gehen, eine ZDF-Reportage, die vor wenigen Wochen erschienen ist. Und in dieser ZDF-Reportage mit dem Titel Tod im Kreißsaal ging es um das Medikament Angusta zur Geburtseinleitung. Es hat sehr viel Unruhe gegeben, es hat sehr viel Unsicherheiten gegeben für Schwangere, aber vielleicht auch für medizinisches Personal. Ist dieses Medikament eigentlich sicher oder nicht sicher? Warum gibt es da oder gab es da in der Vergangenheit so große Komplikationen? Und jetzt bin ich sehr froh, weil Dr. Wolf Lüthje sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, es besteht diese große Unsicherheit unter Schwangeren und ihren Familien und er möchte gerne einmal darüber sprechen und aufklären, was es mit dem Medikament auf sich hat und ob es sicher ist oder nicht. Und das Interview, was ich euch jetzt hier zur Verfügung stellen kann, das ist wirklich sehr toll geworden. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass Wolf Lüthje hier darüber spricht und aufklärt und ich bin sicher, wenn du dir dieses Interview anschaust oder anhörst, dass dir ganz viel Mut gemacht wird und ganz viel Angst auch genommen wird vor einer Geburtseinleitung oder ganz speziell auch vor dem Medikament Angusta, wenn es richtig eingesetzt wird. In diesem Sinne wünsche ich dir viele gute Erkenntnisse für dich und viel Freude beim Anhören. Lieber Wolf, herzlich willkommen hier im Podcast Die friedliche Geburt. Du warst ja schon häufiger hier zu Gast. Du bist langjähriger Chefarzt der Gynäkologie gewesen. Du bist Psychotherapeut. Du hast über 60.000 Geburten irgendwie mit begleitet, direkt oder indirekt. Du hast an sehr, sehr, sehr vielen Leitlinien mitgewirkt und du bist der Präsident der Deutschen Gesellschaft für psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Und du hast mich angeschrieben und hast gesagt, oh Mensch, Christine, es gab doch jetzt diese ZDF-Reportage mit dem Titel Tod im Kreißsaal. Jetzt gibt es so viele Verunsicherungen bei Frauen, die eine Einleitung erwarten. Können wir vielleicht darüber mal im Podcast sprechen? Das machen wir natürlich total gerne. Ja, schön, dass du mich gefragt hast und herzlich willkommen.
Ja, Christine, danke, dass du das so erstens so schnell möglich gemacht hast. Wir sind jetzt nicht in deinem schönen Studio in Berlin, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben, sondern müssen das ein bisschen anders zaubern. Aber ich hoffe, das geht hier auch gut. Und es ist ja hier entscheidend, dass wir hier schnell reagieren. Und du bist, wie ich merke, auch hier wieder deiner Verantwortung bewusst. Dir geht es wirklich um die friedliche Geburt im weitesten Sinne, ne? Da geht es nicht nur um Hypnose, sondern darum, dass Frauen best vorbereitet, möglichst entspannt, ja, nicht jetzt auch noch ganz schlimme Dinge im Kopf haben und sich gar nicht mehr auf ihre Hypnose und sich selbst konzentrieren können, in die Kreißsäle kommen, in die Gebärräume und dich deswegen auch sagst, nee, da stelle ich meine Plattform mit den vielen Followern zur Verfügung, damit wir schnell wieder so ein bisschen, zumindest ein bisschen Ruhe ins Land bekommen. Du hast schon richtig erwähnt, da ist ein Beitrag beim ZDF gelaufen, der auch noch diesen gruseligen Titel Tod im Kreißsaal hatte. Und wahrscheinlich haben den viele schon gesehen und der hat eine brutale Verunsicherungswelle ausgelöst und darum sehen wir uns hier. Also ich muss vorausschicken, worum geht's? Es geht um das Thema Einleitung, ein großes Thema, hier bei uns noch nicht ganz so dramatisch wie zum Beispiel in Amerika. In Amerika kann man davon ausgehen, dass fast 75% der Geburten eingeleitet werden. Das muss man sich mal vorstellen. Bei uns sind es so ungefähr 25%. Ich finde auch eine Menge. Und es hat viele, viele Gründe, warum das so ist. Darauf will ich gar nicht im Detail eingehen, sondern es geht letztlich darum, um die Methodik, also um die Frage, welche Mittel werden da eingesetzt, um eine Geburt einzuleiten. Es gibt mit Sicherheit gute Gründe, um eine Geburt mal einzuleiten. Zum Beispiel, wenn das Baby einfach nicht kommen will und die Mama geht wahnsinnig weit über den errechneten Termin. Oder es gibt wirklich große Sorge, dass es dem Kind im Mutterleib nicht mehr so gut geht, als wenn es irgendwie in die Hände guter Kinderärzte kommt. Und dann wird über Einleitung diskutiert, aber manchmal eben auch um ein diskutiert, ob vielleicht noch nicht sogar ein Kaiserschnitt die bessere Variante ist. Aber wir sprechen jetzt hier ganz gezielt um das Thema Einleitung und wir setzen mal voraus, es gibt dafür eine wirklich gute, evidente Begründung. haben wir verschiedene Möglichkeiten und Methoden, die auch immer mehr werden. Und ich mache das Ganze ja, wie du schon erzählt hast, 40 Jahre und länger. Und ich weiß noch sehr gut, als ich anfing, da gab es eigentlich so recht nur das Oxytocin, also dieses klassische Wehenmittel zum Einleiten. Recht viel mehr hatten wir nicht an der Hand. Wobei interessanterweise eine Methode, die jetzt wieder eine Renaissance erlebt, nämlich die sogenannte Ballontherapie. Da führt man so ein ganz dünnes Schläuchlein durch den Muttermund, dann ist da so ein Ballon, der wird aufgeblasen und macht nichts anderes, als dass man das, was der Muttermund nicht gemacht hat, nämlich dass er ein bisschen zur Reife gekommen ist, dass er sich ein bisschen geöffnet hat, das macht jetzt dieser Ballon. Und darüber werden dann eben Wehen ausgelöst. Das ist eine Methode, die man jetzt wieder gerne macht, die nicht medikamentös ist und die uns vor allem bei Risikogruppen, wie zum Beispiel bei Frauen, die schon mal einen Kaiserschnitt hatten, eine Möglichkeit geben, nicht medikamentös den Geburtsbeginn etwas nach vorne zu verlagern. Das andere sind jetzt andere Medikamente, die alle zur sogenannten Gruppe der Prostaglandine gehören. Ja, Prostaglandine spielen eine ganz große Rolle neben dem Oxytocin bei der Frage, wie eine Geburt läuft und wie eine Geburt beginnt. Und diese Prostaglandine, die sorgen dafür, dass da am Muttermund sich mehr Andockstellen sammeln, die dann das Oxytocin, das die Hypophyse ausschüttet, ansteuert und darüber dann die Geburt beginnt. So, und von diesen Prostaglandinen, da hatten wir lange Zeit nur sogenannte Gele, die man in die Scheide eingeführt hat, in die Vagina, an den Muttermund gebracht hat, manchmal auch in den Muttermund hineingebracht hat. Das macht man heute nicht mehr gerne, sondern eher um den Muttermund herum. Es gibt auch sogenannte Inserte, wo Prostaglandin drin ist, die man drin lässt. Diese Gele, die man verwendet, die müssen dann wiederholt gegeben werden, so alle 6 bis 8 Stunden. Das ist das, was wir früher immer so hatten. Und dann hat irgendjemand mal entdeckt, dass ein Medikament, das eigentlich dafür gut war, bei Magenbeschwerden Linderung zu erzielen, das sogenannte Zytotec oder auch Misoprostol, dass das eben auch ein Prostaglandin ist, was Wehen auslösen kann. Und dann hat man angefangen, rumzuspielen mit diesem Zytotec. Das gab es nur so als eine große Tablette und man merkte, oh, das ist, wenn man das geben, das löst einen Wehensturm aus, das ist viel zu heftig. Das müssen wir kleinere Dosierungen geben. Und dann hat man angefangen, diese Tabletten zu zerteilen und geguckt, so, jetzt ist so ungefähr ein Viertel und jetzt ist es die Hälfte. Man hat damit angefangen, Geburten einzuleiten, hat das weltweit gemacht, hat wahnsinnig viel Studien auch dazu gemacht, soweit sowas in der Geburtshilfe überhaupt möglich ist. Also sicher nicht diese Goldstandard-Studien mit randomisierten Gruppen und kontrolliert klinisch. Aber man hat sich viel damit beschäftigt und festgestellt, es ist erstens eine relativ sichere Substanz, eine sehr effektive Substanz. Es ist eine Tablette. Ich muss also nicht irgendwie in Frauen mit Gele einführen oder muss in irgendwelche Ballons einführen. Also ich sage immer, eigentlich auch eine traumasensible Variante, ja, weil man einfach nur diese Tablette geben muss. Und dann dachte man, okay, das ist eine tolle Sache, hat aber dann festgestellt, und das war dann so die erste Welle, wo dann eben auch rauskam, dass man das durchaus auch falsch anwenden kann, dass es Überdosierungen gibt und dass es dann auch mal einen sogenannten Wehensturm geben kann, der nicht immer dramatisch ist, aber dramatisch sein kann, weil im Rahmen eines solchen Wehensturms kann es eben zum gewaltigen Stress fürs Kind kommen. Und im allerschlimmsten Fall kann so ein Wehensturm eben auch dazu führen, dass sich ein Mutterkuchen vorzeitig ablöst, was für Mutter und Kind hochdramatisch sein kann. So. Und deswegen hat man dann ne, überlegt, okay, das ist ja auch gar nicht dafür zugelassen, das ist ein sogenannter Off-Label-Use. Man musste die Frauen dann immer gezielt aufklären und über sie alle Wirkungen, Nebenwirkungen mit ihnen sprechen. Und dann kam man irgendwann auf die Idee, so können wir es eigentlich nicht lassen, zumal dann eben auch die ersten, ja, doch Hinweise kamen, dass man dachte, okay, da sind möglicherweise auch Kindermütter zu Schaden gekommen. Und deswegen wurde da eine Riesenwelle losgetreten, auch schon vor einigen Jahren, wo man dieses Zytotec scharf kritisiert hat. Ich würde auch meinen, ja, das war wichtig, dass man das mal sich genau angeguckt hat und überlegt hat, sind wir da eigentlich richtig unterwegs? Dosieren wir es richtig? Nehmen wir diese Venenstürme richtig ernst? Und da haben sich dann auch Selbsthilfegruppen gebildet und es ging eine riesen Pressewelle schon vor Jahren mit derselben Substanz durch Deutschland um die ganze Welt. Und dann hat man gesagt, gut, wir brauchen jetzt ein Medikament, wo wir eine Zulassung haben. Und dann kam dieses sogenannte Angusta auf den Markt, auch von einer dänischen Firma. Und dann dachte man, jetzt ist die Kuh vom Eis, jetzt gibt es auch klare Dosierungen, jetzt wird auch nicht mehr irgendeine Tablette geteilt, wo man gar nicht weiß, was da drin ist, sondern es ist jetzt eine klare Substanz mit dem und dem Inhaltsstoff und jetzt wissen wir auch, wie wir damit umgehen. So, offenbar wusste man das dann immer noch nicht so richtig, und ich mache jetzt mal eine Klammer auf, damals wurde ich aufgefordert, als Arzt und Geburtshelfer, vor der Zulassung von Angusta ein Gutachten zu schreiben über meine Erfahrung in der Verwendung von Misoprostol. Und da habe ich auch so ein bisschen dann meine Ideen dazu mit reingeschrieben, auch meine Art mit Misoprostol umzugehen, die eine ganz andere ist als weitläufig propagiert wird, weil ich der festen Meinung bin, dass man noch vorsichtiger mit der Substanz umgehen muss, lieber weniger in größeren Zeitabständen und dass vor allem eins ganz wichtig ist, und jetzt sind wir sozusagen im Auge des Sturms. Das steht übrigens auch in dem Beipackzettel drin von Angusta. Was man wohl unter keinen Umständen machen soll, ist, dass man Angusta gibt, wenn schon Wehen da sind, vor allem in der Anfangsphase einer Geburt. Man kann sich vorstellen, ich gebe so ein Wehenmittel, dann kriegt eine Frau Wehen, ja, und dann steht die nächste Gabe des Wehenmittels an, dann kommt eine Hebamme, untersucht und stellt fest, ach, das hat ja gar nichts am Muttermund gemacht, der ist ja noch genauso wie vorher, also können es gar keine richtigen Wehen sein. Da gebe ich jetzt nochmal einen Angusta, vielleicht sogar nochmal eine höhere Dosierung. Und das ist genau das ist ein richtiger Kunstfehler, wenn man das macht, vor allem in der Anfangsphase. Und es ist völlig übersehen worden, weil da eben nach Gutdünken einfach, obwohl es im Beipackzettel dick drin steht, bei Wehentätigkeit darf man das in keiner Dosierung nochmal geben, haben offenbar doch in manchen Häusern Hebammen, Ärzte, wie auch immer, das nochmal gegeben. Und das hat dann nicht immer, aber in Einzelfällen zu Wehenstürmen geführt und hat eben, und in dem Film werden halt die dramatischen Fälle geschildert, in einem Fall offenbar steht zumindest in einem Zusammenhang mit einem Todesfall einer Mutter und einer Behinderung eines Kindes. Es gibt seit Zytotec schon eine Selbsthilfegruppe und die hat sich natürlich jetzt hier auch nochmal eingeschaltet. Und dann hat sich da eine ZDF-Gruppe, die nennen sich Auf der Spur, zwei Redakteure oder zwei Journalisten auf den Weg gemacht. Und ich muss dazu sagen, dieser Film, also ich komme aus einer Filmerfamilie, die viel sich mit Dokumentarfilm beschäftigt hat. Das ist ein exzellent recherchierter Film. Also da kann man nun wirklich überhaupt nicht sagen, dass die nicht ihre Hausaufgaben ordentlich gemacht haben. Ja, und sie haben wirklich da eine Lücke aufgetan, die besteht und wo es Handlungsbedarf gibt. Darum muss man denen eigentlich dankbar sein. Das ist überhaupt keine Diskussion. Auch wenn sie eins nicht erwähnt haben und das fehlt, das Einzige, was fehlt, es ist in der Tat so, es gibt einen Zusammenhang zwischen dieser Einleitung, wobei in einem Fall auch die Frage war, ist das die richtige Indikation? Da wurde eingeleitet, weil das Kind angeblich zu groß werden sollte. Und da dachte man, jetzt leiten wir früher ein, da müssen wir vielleicht keinen Kaiserschnitt machen. Eine total umstrittene Indikation für eine Einleitung. Und der Fehler, der da gemacht wurde, dass immer wieder Zytotec gegeben wurde, obwohl die Frau schon Wehen hatte, das ist natürlich ein richtiger Kunstfehler. Also ich nochmal zwischendurch, es geht nicht um die Tablette und nicht um das Was, sondern das Wie. Das ist das Problem. Und da muss endlich verstanden werden, dass man eben wahnsinnig aufpassen muss, dass man ja nicht in eine beginnende Wehentätigkeit nochmal dieses Angusta gibt. Und bei mir
Und
war Standard in meiner Klinik, ja, das war eine Oberarztentscheidung. Da stand die nächste Gabe an, dann wurde geguckt, wie ist das CTG, wie ist der Muttermundsbefund, was sagt die Frau, wie fühlt die sich? Sind
Genau.
es jetzt Wehen oder ist es nichts, was die Frau hat? Und lieber im Zweifel nochmal rauszögern, die nächste Gabe gar nicht geben. Ja? Und das ist dieses Grundprinzip, das wird aus meiner Sicht fast nirgendwo gelebt. Da ist es, und es ist in der Tat auch manchmal schwierig, das zu entscheiden, sind es jetzt Wehen oder ist es nur irgendwie so ein bisschen Gegrummel, was dieses Prostaglandin angeregt hat? In der Tat, aber das hat man einfach übersehen und wir haben nicht den Beweis, ja, dass es eine Ursache-Wirkungsbeziehung gibt zwischen der Gabe von dem Anguster und dem Wehensturm und den Folgen, die das hat. Das ist ein Zusammenhang, den wir beschreiben, ja, und ein Zusammenhang heißt nicht automatisch, dass es eine Ursache-Wirkungsbeziehung gibt. Das müsste man zumindest fairnesshalber noch mal erwähnen. Wir können also jetzt nicht im Umkehrschluss wirklich sagen, es war dieses Anguster und die falsche Anwendung, die dazu geführt hat, dass diese Frau gestorben ist und das Kind behindert ist. Aber allein ein Zusammenhang reicht, um zumindest sich zu fragen, sind wir hier richtig unterwegs? Und weil es den Zusammenhang gibt, und der ist jetzt übrigens nicht nur vom Anguster bekannt, sondern von allen anderen Medikamenten auch. Auch wenn ich Oxytocin zu stark dosiere, gibt es einen Wehensturm. Wenn ich Prostaglandine zu hoch dosiere, im Einzelfall kann es einen Wehensturm geben. Den gibt es übrigens leider auch mal physiologisch. Es gibt Frauen, die haben ganz normale Geburt und kriegen aus irgendeinem Grund, kommt es zum Blasensprung, haben den Wehensturm. Das werden wir nicht abschaffen können bei keiner Geburt.
Kannst
Das wird
du
es mal geben. Aber es geht darum,
ja.
erstens es zu erkennen, ernst zu nehmen, zu überwachen und dann die Maßnahmen zu treffen, den Wehensturm wieder runterzufahren. Da kann man Wehenhemmer geben und wichtig vor allem, ihn adäquat zu beobachten, zu gucken, was macht er mit der Mutter, was macht er mit dem Kind. Und die Frau nicht nur, weil der Muttermund zu ist, irgendwo im Zimmer liegen lassen und ihr dort die nächste Tablette geben und keine Überwachung zu machen.
Absolut.
Das ist fehlerhaftes Vorgehen, das sagen auch alle. Es war
Ja.
nicht, dass man nicht weiß, was man darf und nicht darf, sondern es sind schlichtweg Fehler gemacht worden, die möglicherweise, nochmal, keine Ursache-Wirkungsbeziehung bewiesen, aber zumindest der Zusammenhang dazu geführt haben, dass hier schlimme Dinge passiert sind. Und
Ja.
was ich einfach sagen möchte, und das ist übrigens auch in dem Film schön zu Wort gekommen, auch diese Selbsthilfegruppe hat ganz klar gesagt, uns geht es nicht darum, jetzt ein wahrscheinlich richtig angewendet gutes Medikament abzuschaffen, ja, sondern es geht darum, dass es richtig angewendet wird, man achtsamer damit umgeht. Das ist unser Ziel, dass nicht nochmal diese möglichen schlimmen Zusammenhänge auftauchen und das möchten wir und das will ich auch und das wollen alle anderen auch, weil stell dir mal vor, man würde jetzt zu dem Schluss kommen, ja Leute, wenn Einleitung so gefährlich ist, ja, egal was wir da geben und machen und tun, dann müssen wir das sein lassen, dann schaffen wir Einleitung ab. Und wenn wir Einleitung abschaffen, kann ich dir sagen, dann wird die Kaiserschnittrate, die dieses Jahr nochmal wieder gestiegen ist, glaube ich, auf 31,6%, locker nochmal um 5 bis 10% ansteigen. Und das will nun wirklich niemand. Und darum ist wirklich Feuer am Dach. Und es ist wichtig, alle Kanäle zu bedienen, um erstmal wieder Ruhe reinzubringen, den Frauen zu sagen, worauf sie achten müssen, worauf müssen sie achten. Wenn von Anguster geredet wird im Kreissaal, muss man ganz klar darauf hinweisen, ich möchte gerne, ja, gerne dieses Medikament, aber bitte erstmal in der niedrigsten Dosierung. Dann möchte ich gern nicht, dass es mir nach 2 Stunden schon die nächste Tablette ungefragt gegeben wird, sondern ich möchte, dass man vielleicht erstmal 3, 4 Stunden wartet. Und dann möchte ich, dass bevor ich sie bekomme, ja, dass wirklich alle nochmal zu mir kommen, nochmal geguckt wird, Wehenschreiber dran, ich befragt werde, wie es mir geht, mein Kind befragt wird, ne, Herzenstöne, wie es ihm geht, mein Muttermund nochmal befragt wird und dann man in Ruhe überlegt, was haben wir für eine Situation, können wir bedenkenlos nochmal die gleiche Dosierung geben oder vielleicht eine bisschen höhere und dass wir darüber ein bisschen Ruhe reinbringen. Jetzt werden meine Kollegen wahrscheinlich sagen, ja, aber dann verzögern wir diese Prozesse und dann dauert es ja viel länger und dann fangen wir mit viel niedrigen Dosierungen, mit anderen Abständen an. Und dann hat eine Frau 3 Tage das durchgemacht und ist völlig entnervt und will dann die Sektion. Und damit das nicht passiert, müssen wir so ein bisschen auf die Tube drücken. Das ist häufig so die Argumentation. Ja, es gibt Sondersituationen, wo man auf die Tube drücken muss. Da muss man das unter Umständen in Kauf nehmen, wenn man es gemeinsam beschlossen hat. Eine Frau hat einen Blasensprung, es kommt zur Infektion. Da muss das Kind bald kommen. Und da muss ich gucken, dass das auch mit der Einleitung, die dann übrigens oft viel leichter klappt, weil eine Entzündung im Körper ist, klappt Einleitung oft viel besser, weil der Körper schon merkt, oh, da ist irgendwie Gefahr fürs Kind, da müssen wir mal ja auch ein bisschen nachlegen. Aber es gibt Situationen, wo man da ein bisschen forcierter vorgehen muss und dann muss man halt da die Überwachung verbessern, damit einem nicht diese Dinge durch die Lappen gehen. Und wenn man das so macht und wenn das Usus wird in diesem Land und eine Selbstverständlichkeit. Und dann wegen mir am Ende, wenn es dann so ist, dass dann nach 3, 4 Tagen wirklich die ein oder andere doch entnervt ist, wegen diesem etwas zögerlichen Dosierung, dann kriegt die halt ihren Kaiserschnitt. Wo ist das Problem? Es ist allemal ein kleineres Problem, als dass generell die Kaiserschnittrate ansteigt. Und ein deutlich kleineres Problem, als wenn noch einmal eine Frau wegen einer falschen Anwendung dieses Medikaments entweder verstirbt oder ein Kind einen Schaden nimmt. Auch wenn es keiner beweisen kann, allein der Zusammenhang reicht, hier
Ja.
so achtsam und vorsichtig mit dem Thema umzugehen. Und darum war es mir so wichtig, das hier einmal
Ja.
loszuwerden und
Ja.
alle zu beruhigen. Es wird Thema auf den Elternabenden sein. Man soll auch nachfragen, wie macht ihr das, wie geht ihr damit um, wie ernst nehmt ihr so einen Beipackzettel. Ne? Nebenbei wurden noch ein paar andere Themen besprochen. Die Zulassung, die da ist wohl so ein bisschen mit Fragezeichen zu versehen. Das ist da auch wahnsinnig gut recherchiert worden. Da will ich hier gar nicht im Detail drauf eingehen. Da sind auch manche jetzt so rechtsunsicher und machen jetzt auch wieder so unter dem Motto Off-Label-Use, klären jede Frau nochmal auf, gezielt. Das ist sicher auch kein Fehler, müssen sie ja sowieso machen, wenn man das Medikament erklärt, wie man es anwendet, wie man damit umgeht. Andere Juristen sagen, eigentlich gilt die Zulassung, also muss keine Sorge haben, es jetzt nicht einzusetzen. Ich kenne manche Kliniken, die es jetzt gar nicht mehr einsetzen, weil sie von ihren Rechtsanwälten gewarnt werden, wenn du das machst und dann passiert irgendwas, dann haben wir ein Problem, weil es ist ja gar nicht ordnungsgemäß zugelassen und so weiter. Also da gehen die Meinungen gerade so ein bisschen auseinander. Ich hätte im Moment gar keine Bedenken, es anzuwenden. Ich würde darüber aufklären, es auch dokumentieren. Aber es ist eigentlich eine, wenn man die ganze Historie betrachtet, ne, dieser Substanz in den Dosierungen, die es jetzt gibt, ist immer das gleiche Medikament, Misoprostol, ist es richtig angewendet, total sicher und hilfreich und nützlich in bestimmten Situationen, außer Frage.
Ja, das ist super, dass du das jetzt hier nochmal so zusammengefasst hast. Eine kurze Unterbrechung. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, ist dieser Podcast werbefrei und wird es auch bleiben. Du kannst mich und meine Arbeit gerne unterstützen mit einem Abo und einer Bewertung per Stern oder ausformuliert. Damit sorgst du dafür, dass der Podcast noch sichtbarer wird und andere Schwangere ihn leichter finden. Ich danke dir von ganzem Herzen und jetzt geht es weiter mit der Folge. Vielen Dank dafür. Du hast jetzt öfter schon erwähnt, es geht um diesen Wehensturm und die Gefahr, dass da möglicherweise eine Plazentaablösung stattfinden könnte durch diese ganz starke Beanspruchung der Gebärmutter. Und vielleicht weiß jetzt die ein oder andere Hörerin noch gar nicht, was ist denn so ein Wehensturm? Vielleicht kannst du es nochmal erklären. Und muss man jetzt grundsätzlich Angst vor einem Wehensturm haben?
Nein, also weil ich erwähnt habe, dass der auch bei physiologischen Geburten vorkommt, ne? Also
Genau.
das ist dann eher mal ein Thema bei Frauen, die schon Kinder haben, ja. Und gerade in besonderen Situationen, wo dann zum Beispiel beim, ne, die Geburt schreitet voran, der Muttermund öffnet sich und dann kommt es zum Beispiel zum Blasensprung, ja, das kann dann nochmal so ein, sag ich mal, so ein Kick-off geben für eine gewaltige Oxytocin-Ausschüttung situativ. Und dann kann sein, dass das Wehensturm heißt, dass die Venenabstände ganz kurz werden. Ne? Du hast die eine Vene noch gar nicht in die Veratmung, kommt schon wieder die nächste. Ja, und die Gebärmutter kann sich geht nicht in eine Anspannung und Entspannung, sondern ist sie quasi in so einem Dauergewitterzustand. Ja, und dann kann eben in der Tat ist es wahnsinnig stressig fürs Kind, weil die Wehen sind ja extra so getaktet, ja, dass da Pausen sind, weil während der Wehe ist ganz klar, ist die Durchblutung schlechter. Ist klar, die Gebärmutter zieht sich zusammen, die Gefäße werden auch ein bisschen abgedrückt, es kommt nicht so viel Blut bei der Plazenta an, die hat aber eine Reserve und kann dann sozusagen auch dafür sorgen, dass auch bei der Wehe das Kind gut versorgt ist. Dafür braucht aber die Gebärmutter und auch die Plazenta Pausen, damit es ordentlich reguliert ist. Darum ist diese rhythmische Wehentätigkeit mit den ordentlichen Pausen eigentlich die beste, ist die effektivste und die gesündeste für Mutter, Kind, Psyche der Mutter hält es besser aus, Kind hält es besser aus. So, wenn diese Taktung aufgehoben wird, vor allem in diese Richtung, dass die Abstände kürzer kürzer werden, sind die Erholphasen für alle Beteiligten kürzer, kleiner. Und dann kann sein, dass da eben beim Kind, dadurch, dass das sich gerade so wieder, kommt so gerade, ne, so wie ein Delfin, ne, die Wehe kommt, der Delfin taucht ab, muss in der Phase ein bisschen apnoeisch unterwegs sein. Dann geht die Wehe vorbei, Kind kommt wieder hoch. Das ist also das wie beim Delfin, es löst keinen Sauerstoffmangel aus. Das ist alles super, alles gut. So, aber wenn das quasi so ist, dass ich mehr oder weniger mehr unter Wasser als über Wasser bin, ja, weil nur noch Wehe ist, dann kann eben mit der Zeit Stress entstehen. Und das sieht man dann an den Herztönen beim Kind, ja. Und dann gibt es eben keine Erholphasen mehr. Und dann reagiert das Kind. Und dann baut sich eben im Grunde dann auch so eine Unterversorgung langsam auf. Die kann man dann am CTG gut ablesen. Und dann muss man gucken, wie kriegen wir diese Wehen wieder koordiniert. Dann kann man einen sogenannten Wehenhemmer geben oder wenn wir zum Beispiel Wehenmittel Oxytocin geben, stellen wir diesen Tropf einfach ab. Und dann merkt man sofort, wie sich alle wieder so ein bisschen sortiert und reguliert. Das ist übrigens auch ein häufiger Grund, wenn zu viel Oxytocin am Ende einer Geburt gegeben wird. Dann kann es eben auch so eine Art Wehensturm geben, also die Taktung wird kürzer und dann merkt man das auch, dass da am CTG ablesbar ganz schön viel Stress beim Kind sich aufbauen kann oder könnte. Man kann es ja dann nicht immer genau sagen, sondern nur vermuten. Also darum geht es, dass wirklich alles seine Pause hat, ja, dass da schon gearbeitet wird, aber die Pausen gehören genauso zum Spiel dazu. Und wenn ich die quasi abschaffe, entweder medikamentös oder die Natur in dem Moment einfach falsch reagiert, indem sie beim Blasensprung dann eben den Kick-Off-Schalter drückt, ja, dann kann es eben zu so einem fast Dauerkontraktion, so einem Wehensturm kommen. Und das kann dann eben auch mal sein, wenn die Gebärmutter dann ständig so auch oft unkoordiniert vor sich hin arbeitet, dass dabei Scherkräfte entstehen, die dann zumindest theoretisch in ganz, ganz seltenen Fällen auch mal so eine Plazentaablösung verursachen können. Ja, im Übrigen auch. Deswegen ist zum Beispiel Angusta verboten, Frauen zu geben, die schon mal einen Kaiserschnitt hatten, ja, weil gerade bei denen, ja, wollen wir unter keinen Umständen Wehensturm, weil natürlich man sich auch gut vorstellen kann, dass so ein Wehensturm auch eine Kaiserschnittnarbe wahnsinnig belastet und dann auch zu Rissen in dieser Narbe führen kann. Deswegen das kann man ganz gut übertragen. Also kann man sagen, okay, da nehmen wir ja Rücksicht, ne, auf die Gebärmutter, bloß weil sie dann eine Narbe hat. Aber ansonsten ist es uns eigentlich egal, wenn da keine Narbe ist und dann hauen wir das Medikament rein und drauf. Ein Trugschluss. Also wir müssen die Gebärmutter insgesamt pflegen, die Frau natürlich auch und das Baby. Und es geht nur, wenn wir gucken, dass wir eine halbwegs geordnete physiologische Wehentätigkeit haben. Und wenn das eben nicht der Fall ist und das durch Medikamente provoziert wird, dass die Wehen aus dem Ruder laufen, dann haben wir diese Konsequenzen. Wehensturm ist schrecklich für die Frauen. Es ist so wie eine Art Sturzgeburt. Ja? Also ich habe im Nachgespräch viele Frauen gehabt, die hatten beim zweiten Kind einfach eine viel zu schnelle Geburt, ja, und haben gesagt, wenn ich die beim ersten Mal gehabt hätte, hätte es kein zweites Kind gegeben. Ja? Also schnell ist ja nicht das, was gut ist, ne? Weder für Mutter noch für Kind. Das träumen immer manche von und sagen, wow, eine schnelle Geburt. Und wenn man die Frauen dann fragt, sind es gerade die schnellen Geburten, die nicht immer gut erlebt werden. Und die sind halt
Kann mich
häufiger
bestätigen.
assoziiert mit so einem Wehensturm. Ich weiß nicht, wie es bei deinen zweiten und dritten Kindern war, ob das da
Ja,
dann auch
meine
mal
zweite
so.
Geburt war wahnsinnig schnell, also in 90 Minuten von geschlossenem Muttermund bis zur Geburt. Also
Fandst
das
du das
war
super?
wahnsinnig
Warst du da
schnell.
glücklich am
Es war
Ende?
die schlimmste Geburt, auf jeden Fall.
Ja, das erlebt man immer wieder. Ja? Und bei denen, die ganz lang brauchen, die sagen oft, ja, war lang, aber ist okay. Ne?
Absolut. Ich frage mich, wie lange man so einen Wehensturm tolerieren kann. Also was noch okay ist, jetzt einfach für die Frauen, die das vielleicht schon mal erlebt haben und jetzt vielleicht oder überhaupt halt Sorge haben bei der nächsten Geburt, vielleicht kommt das wieder oder vielleicht entsteht das jetzt oder kurz vor einer Einleitung stehen und diese Sorge haben. Wann sollte vielleicht auch der Partner, die Partnerin, die Begleitperson ein bisschen darauf achten, oh, jetzt ist das aber ein bisschen lang mit diesem Wehensturm, jetzt müsste man mal irgendwie gegenarbeiten. Weil angenommen, es wäre jetzt, also wenn es ein unnatürlicher Wehensturm ist, der durch eine Tablette zum Beispiel ausgelöst wurde, dann kann man ja, denke ich, sehr schnell auch dagegen regulieren, wieder mit Wehenhämmern. Aber was ist, wenn es jetzt eine natürliche Geburt ist, die aber eben auch zu so einem Wehensturm führt? Wann sollte man dann medikamentös dagegen steuern?
Also wenn ich jetzt allein zu Hause bin, ne, und habe einen Blasensprung, kriege einen Venensturm und bin auf dem Weg in die Klinik, ja, habe kein Medikament zur Hand, ne, oder mach eine Alleingeburt oder Hausgeburt, Hebamme ist noch nicht da oder im Auto passiert ist. Also kann ich eigentlich nur beruhigen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe in Bezug auf physiologische Venenstürme, ja, oder Sturzgeburten, ehrlich gesagt, nie irgendwelche dramatischen Konsequenzen gesehen in den 40
Auch
Jahren.
spannend, ne? Spannend irgendwie, dass der
Interessant.
Körper
Also
das,
irgendwie gibt es
ja.
dann doch ein Regulativ, dass das nur Passagier ist, eine kurze Zeit, dann wieder aufhört, sich wieder reguliert. Also, und ich habe Gott sei Dank, muss ich ehrlich sagen, auch doch, ich habe unter Prostaglandinen, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich in den 40 Jahren nicht auch mal gesehen habe, dass man dann eben doch mal im Einzelfall zu viel Gel gegeben oder sonst was gegeben hat und dann hat man das halt irgendwie mit Venhemmer wieder runterreguliert. Ich glaube aber, dass mein Grundrespekt vor Medikamenten zur Geburtseinleitung immer so hoch war, dass ich intuitiv immer eher zu denen gehört habe, und da wurde ich auch oft von Oberärzten kritisiert, ne, die dann, wenn dann die Hebammen sagten, ja, die Frau ist irgendwie unter Wehen, ja, dann hieß es immer super eigene Wehen, und dann merkte man irgendwie nach ein paar Stunden, die haben aber zu gar nichts geführt, und dann wurde gesagt, ach, jetzt haben wir wieder 6 Stunden verloren, ja, und jetzt fangen wir erst, jetzt kriegt die erst ihr Wehenmittel und wird erst eingeleitet oder wird nochmal was gegeben. Habe ich immer gesagt, ja, das mag im Einzelfall vielleicht eine Fehlentscheidung gewesen sein, hätte man vielleicht ein bisschen früher was geben müssen, vielleicht hätte man dann auch einen anderen Geburtsausgang gehabt, aber grundsätzlich war ich immer eher bei denen, die sagten, lass uns da jetzt nicht nochmal reingrätschen, ja, auch wenn jetzt das zäh ist und ein bisschen länger dauert, ja. Klar kann es das sein, dass die Frau dann mal auch irgendwann erschöpft ist, aber dann sage ich, okay, dann lege ich ihr
Nehmen
lieber
Sie
vielleicht
an.
mal eine Peritoralanästhesie, um mal sie
Genau.
alles wieder runterzufahren und gucken,
Ja.
dass sich das System beruhigt und entweder kommt es allein in Fahrt und dann kann ich dann noch immer noch mal irgendwie was geben. Also ich glaube, dass diese zurückhaltende Vorgehensweise in der klinischen Geburtshilfe allemal alle Endpunkte betreffend des bessere ist und zu einem unterm Strich besserem Outcome führt, als immer überall auf die Tube zu drücken. Und wir haben ja
Ja.
Gott sei Dank mit der Leitlinie auch das ein bisschen entschärft, mit diesen Zeiten, die man hat, ne, wie lange darf eine Geburt dauern. Das ist ja jetzt alles ein bisschen Gott sei Dank aufgelöst worden. Ich hoffe, das bleibt auch. Wir arbeiten gerade an der Neufassung dieser Leitlinie Vaginale Geburt am Termin, dass wir da weiter sehr kulant und tolerant und geduldig bleiben. Ich glaube, und dass die Frauen es hoffentlich auch bleiben, ne, und jetzt nicht so Geburten nach dem Fahrplan getaktet werden, was man zur Zeit der programmierten Geburt gemacht hat. Und da auch ja auch weiß, wie viel grauenhafte Dinge man da erlebt hat. Das müsste ich übrigens nochmal nachgucken, ist nochmal spannend. Zeitprogrammierte Geburt, da hatten wir auch ja so viele Probleme. Und da gab es ja auch eine eigene Selbsthilfegruppe mit geschädigten Kindern im Rahmen programmierter Geburten. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, dass da auch zum Teil überdosiert wurde und dass diese Folgeschäden auch möglicherweise mit Venenstürmen zusammenhängen und anderen Faktoren, die im Kontext dieser programmierten Geburtsplanung standen. Damals hatte man allerdings nur
Das,
Oxytocin. Ja, und da kann ich mir gut
ja.
vorstellen, wenn man beim geschlossenen Muttermund ist, da ist es ja eigentlich fast verboten, steht auch in der Einleitungsleitlinie drin, dass man Oxytocin zur Einleitung eigentlich nur beim ganz reifen Muttermund geben soll, dass man auch gefälligst nicht zu früh anfängt, die Fruchtblase zu eröffnen. Der optimale Zeitpunkt, wenn man jetzt wenig Wehen hat und man will Wehen erhöhen, dann kann man so ab 6, 7 Zentimeter Muttermundsweite mal daran denken, die Fruchtblase zu öffnen, bevor man Oxytocin und andere Medikamente gibt. Und das ist, glaube ich, aber wenn man es beim geschlossenen Muttermund gibt, weiß man, da, ne, löst man ganz viel Wehen aus, wenn man überdosiert und dann rennt das Kind gegen die Wand und dann braucht man sich nicht wundern, wenn das Kind darauf negativ reagiert und die Herztöne schlecht
Ja.
werden. Mal völlig
Was
unabhängig
ist denn
davon, was die
die,
Plazenta macht.
ja, was ist denn die zeitprogrammierte Geburt? Ich habe davon noch nie gehört.
Ach, interessant. Das ist ganz spannend. Also diese Zeit war so 60er, 70er Jahre.
Ah,
Ja, und da hat
okay,
man
verstehe.
gedacht, Also, warum wie Geburten am Wochenende? Da wollen wir operieren ja
Ja,
auch nicht am
verstehe.
Wochenende, ne?
Ja, okay.
Also das machen wir schön unter der Woche, ja? Und dann
Gut.
sind die Frauen alle Montag, Dienstag, Mittwoch eingeleitet worden, ja? Und damit man am Wochenende den Kreißsaal frei hat, ja? Und da gibt es
Verstehe.
gruselige Daten aus der Zeit, ganz
Ja,
gruselige Daten, ja?
das glaube ich, ja.
Und das hängt alles irgendwie ein bisschen zusammen. Und das, was man damals gemacht hat, hat man jetzt nicht wiederholen, aber wiederholen wir so ein bisschen jetzt wieder, ja? Mit der Zunahme an Einleitung. Einleitung ist auch eine Art der Programmierung, ja? Ne? Die manchmal jetzt einen guten Grund hat, aber eben nicht immer. Es ist, es gibt auch eine gewisse Schwangerschaftsunlust und Frauen sagen, ich habe wirklich keinen Bock mehr, das ist alles zu anstrengend und es ist auch zu heiß jetzt und so weiter, kann man nicht mal einleiten. Und ich höre, in Amerika wird fast jede Geburt eingeleitet und da weiß man auch von der Studie, dass das nur Vorteile hat. Ja, dann wissen wir genau, ja, diese Studie, ja, die geistert überall so rum, nennt sich ARRIVE-Studie, ja, die da zumindest für das in Amerika untersuchte Schwangeren feststellt, dass es das da Vorteile gibt, wenn man einleitet, dass es dann ein besseres Outcome, auch weniger Kaiserschnitte gibt. Da haben wir aber festgestellt, man kann diese Studie gar nicht auf Europa oder Deutschland übertragen, weil ganz andere Rahmenbedingungen sind, ganz andere Frauen da schwanger werden. Ja, und da gibt es halt viel mehr auch Adipositas und viel mehr Diabetes und andere Themen und große Kinder, ja, wo man möglicherweise bei Untergruppen feststellt, ja, da macht vielleicht Einleiten doch eher Sinn. Aber so gießkannartig zu sagen, ab 39,0 wie in Amerika werden jetzt alle eingeleitet, das werden wir hoffentlich nie bekommen. Da ist es auch gut, wenn man dann, sage ich mal, dank solcher Berichte auch noch mal einmal mehr in sich geht und überlegt, auf welchem Fahrweg sind wir da eigentlich mit der Zunahme an
Absolut.
Einleitung? Sind wir da gut unterwegs? Sind wir da zu weit gegangen? Müssen wir da vielleicht wieder mal einen kleinen Schritt zurückgehen? Ja? Und dazu dient es, einmal innehalten, überlegen, was machen wir? Machen wir es richtig? Und was ist falsch? Und was darf unter keinen Umständen passieren? Und das nochmal ordentlich zu adressieren und nochmal in die Kliniken zu bringen, darum geht's. Das ist in deinen.
Absolut. Absolut. Und ich möchte auch gerne nochmal ermutigen, durchzuhalten. Ich weiß das selber, wie es ist, wenn man über ET geht. Ich bin bei meinem ersten Kind 7 Tage über ET gegangen und das ist wahnsinnig anstrengend. Ich habe da wirklich Mitgefühl für jede Frau, die sich da durchschleppt durch diese letzten Tage. Und eben trotzdem zu sagen, die Einleitung ist dann nicht die Lösung. Also bitte, bitte durchhalten, bitte lieber ganz viel schwimmen gehen oder in die Badewanne legen und entspannen, so gut ihr
Genau.
könnt. Also
Ja,
ja,
ja.
versucht andere Lösungen für euch zu finden, wenn möglich. Also solange es halt gesund ist für euch selbst und für euer Kind. Klar, mit einem schlechten Bauchgefühl, wenn man das Gefühl hat, oh, hier stimmt was nicht, dann natürlich unbedingt abklären lassen, ist ja keine Frage. Und unsere Intuition ist super wichtig. Und gleichzeitig ja nicht vorschnell und ohne wirkliche Indikation die Einleitung
Und was auch
machen.
ganz wichtig ist zu verstehen, wir wissen nicht, wann dieses Kind seinen Geburtstag hat oder haben möchte. Das wird, wir haben eine Idee, wann der sein könnte. Aber wir wissen die Verteilungskurve, ne? 14 Tage vorher geht's los, bis 14 Tage danach, so eine sogenannte gaußsche Verteilungskurve. Am Termin kommen die wenigsten Kinder zur Welt, auch wenn da der Peak ist. Also jedes Kind hat seine Taktung. Es gibt auch 10% Kinder, die sind sogenannte Langlieger, die können wir nicht identifizieren, die brauchen einfach länger. Ja? Und denen tun wir gar nicht keinen guten Gefallen, wenn wir da zu früh einleiten. Ja? Und dann nochmal verstehen, wenn wir einleiten, ja, dann wissen wir nicht, wo sozusagen dieses regulierende System im Körper gerade steht. Ja, hätte das entschieden, am nächsten Tag die Geburt anzuzetteln, dann brauche ich die Frau nur einmal scharf angucken, kriegt sie Wehen. Ja? Wenn aber das innere System eigentlich programmiert, das ist bei uns eigentlich erst in 14 Tagen vorgesehen, dass das Kind kommt, dann kann der Einleitung sorgt ja nur dafür, dass es dann nicht mehr 14 Tage dauert. Ja? Aber wenn ich da vorsichtig rangehe, und da muss ich natürlich dann mehr machen, da brauche ich mehr Tage zum Einleiten, ja? Und dann weiß ich, mit jeder Einleitung kürze ich diese 14 Tage um ein, zwei Tage ab. Ja, aber nicht mit einmal gebe ich eine Tablette und dann kommt das Kind. Das ist nicht ein
Ist los.
Harnaufdrehen und das Kind kommt,
Ja.
so wie beim Stillen kein Harn aufgedreht wird, sondern das sind Prozesse. Und die sind halt unterschiedlich lang, je nachdem, mit wem ich es zu tun habe. Und dann wissen wir, dass zum Beispiel ältere Frauen oder auch Frauen, die mit metabolischem Thema Übergewicht, Zucker, dass die eben auch schwerer einzuleiten sind, weil die so auch eben so ein bisschen so eine Oxytocin-Resistenz haben. Die sprechen schlechter auf Wehenmittel an. Und die brauchen dann eben noch mal vielleicht einen Tag länger, ja?
Ja, dann da vielleicht auch noch mal so auf die Luwenernährung
Auch
verweisen, kleinen
noch,
Schwenk. Da
unbedingt
kann man auch
natürlich.
helfen, ne,
Genau.
indem man vorher guckt, dass man die Wochen vor ET einfach wenig oder keinen Zucker zu sich nimmt. Da verlinke ich euch auch noch mal hier eine passende Podcast-Folge mit Dr. Luwen, der darüber gesprochen hat. Ja, da kann man so selbst ein bisschen unterstützen.
Kann da ganz viel tun. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, das ein bisschen zu forcieren. Sind nicht so evident, ne? Es gibt von Akupunktur, wissen wir, von Nelkenöl-Tampons bis zu Rizinus und so weiter, Geschlechtsverkehr. Alles hat so seinen Beitrag, aber eben nur je nachdem, wie das System gerade so drauf reagiert und wie willig sozusagen Kind und Plazenta gerade sind, da in die Gänge zu kommen. Und wichtig ist, dass man wirklich eben nicht schon verzweifelt, wenn es dann 3 Tage nicht kommt. Das gehört alles zum Spiel. Das bereitet alles vor, so wie eine Latenzphase auf die Geburt vorbereitet. Ja, das gehört mit dazu. Manchmal nervig, aber einfach verstehen, durchhalten und das mitmachen und nicht erwarten, schnipp, Kind kommt, sondern sich in diesen Prozess begeben und das Beste draus machen. Und dann ganz
Absolut.
wichtig, auch eine Empfehlung von mir, die Einleitungsleitung nicht in die Nacht legen. Ja, also ich habe immer nur tagsüber eingeleitet, weil wenn man dann am Abend anfängt, so eine Angustertablette oder so ein Gel zu geben, ja, was passiert? Man kriegt auf jeden Fall ein paar Wehen, ja, dann muss kontrolliert werden, dann fängt irgendwann an, das Kind zu schlafen, dann habe ich ein entsprechend auffälliges CTG, sehr ruhiges Kind, ja, das muss dann wachgeschüttelt werden, um zu sehen, dass es ihm noch gut geht, dann wird eine Infusion dran gehängt, dann tropft die ganze halbe Nacht rein, dann habe ich die Blase voll, muss ich auf die Toilette gehen und dann ist die ganze Nacht nichts passiert. Ja, ich bin aber am Morgen völlig durch. Ja, ich bin müde, ich habe nicht geschlafen. Das sind keine gute Voraussetzungen für eine Geburt und für weitere Einleitungsmaßnahmen. Darum habe ich immer geguckt, früh anfangen, aber auch früh aufhören und nicht in die Nacht hinein. Dann so, das macht man, wenn man keine andere Wahl hat. Ist ganz klar. Dann muss man auch in die Nacht reingehen. Aber ansonsten, wenn es nur darum geht, jetzt mal zu gucken, will das Kind, will es nicht und man hat einen Grund, ne, aus Terminüberschreitung, dass man da erstmal so ein bisschen vorfühlt, bisschen testet und jetzt nicht die gleich in der ersten Nacht da durchtaktet, weil das geht auf die Psyche. Das kann ich nicht empfehlen.
Das heißt also, wenn die Wellen oder Wehen beginnen und hören dann wieder auf, dann könnte man auch wieder Angustat nehmen. Also habe ich das richtig verstanden?
Ja, durchaus. Ja, also das ist klar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Angusta gebe und dann tut sich so ein bisschen was und dann geht der Effekt weg und dann ist einfach nichts mehr da und ich stelle fest, weder die Frau berichtet noch das CTG noch sonst wie das Wehen sind, da kann man selbstverständlich Angusta geben. Wo man, das ist aber jetzt ein bisschen kritisch, ich mache jetzt eine Klammer auf und das bitte jetzt nicht irgendwo an die irgendwo einfordern oder sagen, Mensch, der Lütje hat gesagt, weil ich dafür jetzt einfach keinen Beweis und keine Evidenz habe. Aber was ich gern gemacht habe, wenn die Geburt dann richtig in den Gang gekommen ist, ja, der Muttermund sich öffnete und es kam dann eine Wehenschwäche und es ging dann stundenlang nichts voran, ja, 3 Zentimeter sagen wir mal, ja. Und dann war die Frage, jetzt müssen wir aber irgendwas für die Wehen tun. Dann habe ich für mich gesagt, ich will nicht so früh schon mit dem Oxytocin anfangen. Ja, das will ich gar nicht geben oder wenn dann nur ganz zum Schluss. Dann haben wir ganz gerne eine Mikrodosis, also nur 25 Angusta gegeben, weil ich gesagt habe, das nehme ich hier lieber als das Oxytocin. Und obwohl die Frau noch Restwehentätigkeit natürlich hatte, habe ich nie, nie in dieser Phase irgendein Problem gesehen. Es hat nie einen Wehensturm gegeben, ja, sondern das Problem Wehensturm scheint offenbar nur eins zu sein in dieser ganz frühen Phase im Rahmen der noch laufenden Einleitung, ja. Da soll man es auch wirklich nicht geben. Da bräuchte man aber wirklich Studien, um hier meine Theorie, dass möglicherweise Angusta dann, um Wehen wieder in Gang zu bringen, in einem zögerlichen oder gestoppten Geburtsverlauf möglicherweise gar nicht so eine schlechte Substanz ist und möglicherweise sogar besser ist, als wenn man dann da schon anfängt, die Blase zu öffnen und Oxytocin zu geben. Aber das habe ich jetzt quasi einmal in den Raum
Unter uns.
geworfen als eine wissenschaftstheoretische Frage, die ich stelle, aufgrund meiner eigenen Evidenzerfahrung, die in Bezug auf diesen Einsatz nicht klein ist. Aber das steht natürlich nicht so im Beipackzettel drin. Ja, das kann man so auch nicht generell empfehlen. Aber das ist etwas, was man möglicherweise mal prüfen müsste. Ja, auch in Studien und Daten sammeln, ob da möglicherweise sogar in einer anderen Geburtsphase Angusta sogar einen günstigeren Effekt hat als die Gabe von
Ja.
Oxytocin.
Und 25 meintest du gerade, es bedeutet ein Viertel? Das
Mikrogramm.
wären, also
25
das,
Mikrogramm, das
ja.
ist sozusagen die Tabletten sind 25 Mikrogramm, gibt gar nicht höher dosierte. Und wenn man dann 50 gibt, gibt man halt immer zwei Tabletten.
Verstehe. Und das ist so die normale Gabe,
Es ist die
50?
normale Dosierung. Man fängt mit 25 an und sollte eben, ist auch noch wichtig, eigentlich nicht Tagesdosen über 200 Mikrogramm geben. Aber auch das wird leider vielerorts nicht wirklich ernst genommen.
Also das könnte dann zum Beispiel ein Geburtsbegleiter oder eine Geburtsbegleiterin auch so ein bisschen mit im Auge haben, möglicherweise bei einer Einleitung, ne? So ein bisschen so gucken oder auch man selber, eben weil ja die Geburt dann noch nicht so richtig angefangen hat, dass man eben schaut, wo ist es noch okay und wo nicht. Also diese Folge gut gehört haben, sich vielleicht Notizen dazu machen. Also so würde ich es wahrscheinlich machen, wenn ich jetzt kurz vor einer Einleitung wäre, dass ich sage, unter diesen Parametern ist es
Ja,
okay
das
und
ist die Begleitperson, aber auch die Frau selber, die sollte
das meine ich
wirklich, ne,
eben.
also auch der Partner, aber die Frau für sich überlegen. So, wenn jetzt jemand kommt
Genau.
und sagt, ich soll mal noch meinen Angusta nehmen, ja, also gerade die Frauen schon mal Kinder haben, die wissen ja, wo der Hase hinläuft. Ne, ich habe ganz oft, wenn dann der Muttermund sich nicht verändert hat, die Frau hatte Wehen. Bei den Meergebären habe ich mal gefragt, was haben Sie denn für eine Vorstellung? Wie geht denn die Reise hin? Denken Sie, Sie sind schon unter der Geburt? Dann haben die oft gesagt, Herr Lüttchen, 2 Stunden ist mein Kind da. Ja, der Muttermund war noch zu. Und die hat einfach die Wehen gesagt, das kenne ich und das wird so laufen. Und dann habe ich gesagt, bloß nicht der noch einen Angusta geben. Ja, aber das kann ich halt nur machen, wenn ich die Weisheit der Frauen abrufe, ja, und ernst nehme und wahrnehme. Und das kann auch eine Erstgebärende kann sagen, also wenn ihr mich
Das ist
jetzt fragt,
intensiv.
ich will das jetzt nicht. Ne, kann sein, dass das Fehlalarm ist, aber ich will jetzt nicht nochmal die Tablette im Mund ist zu und ich habe kaum Wehen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, das machen wir jetzt nicht. Dann muss man das ernst nehmen, ja.
Absolut, absolut. Ich meine auch eher so die Begleitperson, falls die Geburt schon so weit im Gang ist, dass die Frau schon quasi abgetaucht ist in ihre Hypnose, dann kann man das gut auch nochmal so ein bisschen auslagern, dass man sagt, so du, ich bin hier schon, ne, so,
Ja,
dass man,
klar. Ja.
genau,
Also auch
genau.
in Bezug auf die Frage, ne, wenn die jetzt in Hypnose ist und dann kommt jemand und will nochmal einen Angusta geben, kann natürlich da
Ja, genau, das war eine Sache. Nein,
der
bitte. Also sie
Partner,
hat
ne,
schon,
natürlich
sie ist
nochmal
schon
sagen,
gedient, genau.
also so wie ich das jetzt hier sehe, ne, mag sein, dass der Muttermund noch
Genau.
nicht so reagiert, aber da geben wir jetzt erstmal
Ja.
keinen Angusta, ja.
Genau, und das ist tatsächlich auch vielleicht im Fall der friedlichen Geburt nochmal wichtig zu sagen, dass wir häufig die Rückmeldung bekommen, dass man dann den Frauen das nicht unbedingt ansieht, wie weit sie sind. Also dass häufig, dass die Frauen selber für sich merken, ich bin richtig unter der Geburt. Das ging mir auch so bei der Geburt meines dritten Kindes. Und meine Hebamme hat mich auch gefragt, hast du denn schon Wehen? Und ich dachte nur so, was, die ist gleich da. Und die war irgendwie, ja, weiß nicht, eine Viertelstunde später oder so war sie auf der Welt. Also man sieht es da nicht immer von außen. Und deswegen ist es da umso wichtiger, dann eben auch wenn, als Begleitperson dann zu sagen, nee, Moment, also hier ist schon wirklich Geburt und egal, wie jetzt der Muttermund auf oder zu ist, aber hier ist schon richtig was los. Und man sieht ja wahrscheinlich das dann auch im CTG.
Ja,
Genau.
auf jeden Fall würde ich auch so sehen. Ne? Wenn
Ja.
dann wirklich echter Zweifel ist, das weißt du ja, und man das Gefühl hat, da müssen wir jetzt die Frau einbeziehen, dann wird
Ja.
man sie da kurz aus der Hypnose holen und dank deiner
Ja,
Methode kommen die auch
absolut. Das
wieder
ist kein
rein. Das ist ja
Problem.
keine Diskussion. Aber
Genau.
man kann eben, ein Partner kann eben durchaus auch, ist er in der Lage, bei solchen Fragestellungen dann, ne, wenn er seine Partnerin gut kennt, auch zu sagen, also so wie ich das jetzt hier sehe, würde ich wirklich bitten, dass man erstmal sich nochmal 2 Stunden vertagt, bevor man nochmal eine neue Tablette gibt. Und die Tablettengabe ist ja auch was, da musst du ja auch schlucken und erstmal raus und
Ach,
dich
das kann man
damit
alles in
beschäftigen.
Hypnose machen.
Kann man
Das
eine
wird alles
Tablette
von
in
mir
Hypnose
geübt.
nehmen? Das ist doch
Ja,
super. Wunderbar.
das
Ja.
geht. Ja, ähnlich wie im Kino. Wenn man im Kino sitzt, ist man auch im hypnotischen Trance-Zustand. Da isst man ja auch so Popcorn oder
Popcorn
so.
nebenbei
Das
und kriegt es gar nicht mit.
funktioniert.
Ja, ist
Genau.
wunderbar. Sehr gut, ja.
Wolf, ich danke dir sehr für dieses
Ja, ich
Interview. Ich
danke dir,
finde
dass du
es
es möglich gemacht hast. Es war mir ein persönliches
absolut.
Anliegen,
Ja.
nicht im Interesse der Geburtsmedizin und Geburtshilfe auch, aber im Interesse eines eigentlich guten Medikaments, ja, das ich einfach hier auch verteidigen möchte. Und darum geht es, ne, dass das auf dem Markt bleibt, dass Frauen das Vertrauen haben, aber dass sie sozusagen selbstbestimmt und jetzt mit viel Wissen, hoffe ich, aus diesem Podcast rausgehen und wissen, welche Fragen sie zu stellen haben und wo
Ganz
sie
genau.
vielleicht auch mal Nein sagen sollten. Darum geht's.
Absolut.
Ne?
Genau. Ich danke dir wirklich sehr. Alles Gute weiterhin
Ich
und
hoffe,
bis
wir
bald,
haben
würde ich
nächstes Mal
sagen.
noch ein schöneres Thema. Ne?
Ja, das
Wir
hoffe ich
gucken ja
auch.
immer wieder, was uns so bewegt. Aber das war
Genau.
jetzt einfach, da brannte die Hütte.
Absolut, absolut. Ich danke dir fürs Löschen.
Ja, hoffe ich doch. Ja, weg von der Festplatte. Okay, Christine. Also, alles Liebe. Bis dann.
Dir auch. Tschüss. Ja, das war's mit dem Interview mit Dr. Wolf Lüthier. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass wir so einen Fachmann hier zu Gast haben, immer mal wieder im Podcast, der aus seiner Expertise spricht und wirklich ja viel Erfahrung hat in der Geburtshilfe. Und ich hoffe, dass es dir gefallen hat, hier zuzuschauen und so zu hören, dass es dir gut getan hat. Und du kannst hier gerne auch mit uns auf Instagram darüber sprechen, einen Kommentar dalassen. Das hilft uns einfach, um zu merken, dass, ja, dass man nicht so ins Leere hineinspricht, sondern dass wir hier eine Community haben und wir miteinander auch in Kontakt sind. Also ich freue mich immer sehr, von euch zu lesen. Und auf Instagram findest du unter diesem Beitrag auch wieder ein passendes Reel. Und ja, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Liebe, dass du hoffentlich keine Einleitung benötigst und wenn, dass sie ganz sanft vonstatten geht und dass du eine schöne, eine friedliche Geburt erleben kannst. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.